die agile Transformation in der Episode 82 von
Leben führen. Der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Dammann.
Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen. In der letzten Episode habe ich mit Ihnen die Gedanken oder meine Gedanken geteilt. Ja, zu dem Thema, ich suche noch den Begriff und der kommt heute. Zu der Idee, dass doch, wenn gutes Leadership sich dadurch auszeichnet, dass es Kontrolle durch Vertrauen ersetzt und wir dann ganz viel Vertrauen, überhaupt keine Kontrolle mehr brauchen und wir dadurch dann die gesamte mittlere Management-Ebene vergessen können. Das war so die Idee, die ich das letzte Mal in der letzten Episode, in der letzten Woche skizziert habe. Und Sie haben es wahrscheinlich mitgekriegt, also ich habe es ja auch nicht wirklich vertuscht. Das hat mich schon ganz schön tief berührt, weil zum einen die Idee so eine ganz neue war und zum anderen man da auch für uns als Führungskräfte durchaus eine Existenzbedrohung ableiten kann. Denn was wird denn aus uns, wenn es überhaupt gar keine Führung mehr bedarf? So, und dieser Gedanke, wie gesagt, der hat mich nicht losgelassen und dann bin ich auf die Suche gegangen, um mich mehr mit einem Profi darüber zu unterhalten, weil das kann ja so nicht stehen bleiben. Die Idee, die ich skizziert habe, macht für mich absolut Sinn. Der von mir zitierte Arte-Film, die Argumente, die da drin kamen, macht für mich auch absolut Sinn. Und Zeit oder ja Ideen genug, um mich damit mal mit einem Profi zu unterhalten. Dann habe ich ein bisschen rumgesucht und dann bin ich auf die Anke Heines gestoßen. Und die habe ich jetzt im Interview genau live mit mir hier. Und mit der möchte ich mich jetzt mal über diese gesamte Idee unterhalten. Hallo Anke.
Hallo Olaf.
So, vielen Dank, dass du die Zeit dir genommen hast, um uns hier alle mal so ein bisschen zu erleuchten, weil ich glaube, meine Hörerschaft ist genauso gebannt wie ich. Diese Idee, wir haben jetzt im Vorgespräch schon so ein bisschen darüber gesprochen, lass uns doch dieser Idee, ich brauche kein Management mehr, bitte erstmal einen Namen geben, dass wir mal wissen, wovon wir reden.
Ja, den einen Namen, den findest du weder in der Literatur noch in der Praxis. Es gibt, viel kommt aus dem IT-Bereich. Da ist es mit agilem Projektmanagement und Scrum irgendwann mal gestartet. Ein weiterer Name, der schon wesentlich älter ist, was viele nicht wissen, ist New Work. Das wurde begründet 70er, 80er Jahre im letzten Jahrhundert von dem Philosophen Fridtjof Bergmann, der da ein Konzept der Freiheitsphilosophie draus gemacht hat. Und da kann man vielleicht mal ansetzen. Das ist nämlich ganz spannend, was er sich gedacht hat. Er sagte, Arbeit muss ja nun irgendwie sein, aber so wie wir sie haben, das kann es nicht sein. Und damals hat er sich gedacht, man könnte das vielleicht aufteilen. Also man macht ein Drittel Erwerbsarbeit, also um Geld zu verdienen, ein Drittel Selbstversorgung, um halt nicht so arg viel Geld verdienen zu müssen, und ein Drittel Arbeit, die man wirklich, wirklich will, also das, wofür man brennt. Das ist das, was er sich dabei gedacht hat, hat den Begriff New Work geformt. Und das ist ein Begriff, der heute ja fast in aller Munde ist, teilweise auch ein bisschen missbraucht wird und von Matthias Hawkes und dem Zukunftsinstitut im letzten Jahr, glaube ich, als einer der Megatrends auch ausgemacht wurde.
Ist das wirklich das Gleiche? Also ich bin jetzt zum einen so ein bisschen überrascht, dass diese Ideen von dem Herrn Bergmann quasi in den 80ern des letzten Jahrhunderts, also 30 Jahre her schon, gedacht wurden. Oder du hast gesagt, 70er bis 80er, das macht das fast 40 Jahre alt. Und das nennen wir jetzt New Work, na gut. Nur, wenn ich höre, ein Drittel Erwerbsarbeit, verstehe ich. Jetzt machen wir mal, weil wir alle schwach im Kopf rechnen sind, 3 Stunden Erwerbsarbeit, verstehe ich. 3 Stunden, also die Erwerbsarbeit darf dann, habe ich, wenn ich das so verstanden habe, ja, auch ein bisschen langweilig sein. Also halt dieses, das, was so viele Leute mit Arbeit verbinden, also Sachen, die sie nicht gerne machen, die sie quasi nur machen, weil es dafür jede Menge Schmerzensgeld gibt. Okay, davon ein Drittel, dann ein Drittel Selbstversorgung, das heißt nochmal 3 Stunden raus in den Garten und da was arbeiten. Da fängt jetzt bei mir schon an, da müsste ich meine Fantasie lange strapazieren, um mir vorstellen zu können, dass wir in Deutschland jetzt auf einmal 40 Millionen Schrebergärten dazu brauchen. Also wahrscheinlich nicht dazu, aber vielleicht 30 dazu werden es wohl werden. Und dann noch ein Drittel Arbeit, wo wir Spaß dran haben.
Genau, und ich glaube, heute zählt vor allem dieses letzte Drittel, was man versucht auszuweiten und da fast 100% draus zu machen. Warum ist das heute so? Wenn man sich das mal anschaut oder wir schauen uns mal unsere Entwicklung, wirtschaftliche Entwicklung auch an, vielleicht vom Anfang des letzten Jahrhunderts, als wir mit der Industrialisierung die Prozessoptimierung der Unternehmen angefangen haben. Das heißt, wir haben Unternehmen rein auf Effizienz getrimmt. Und da haben wir auch so ein bisschen ja das Management in die Unternehmen reinbekommen. Das heißt, Unternehmen waren zentral gesteuert. An der Spitze stand jemand, der wusste alles. Und darunter die Leute, das waren reine Ausführende. Die sollten einfach nur machen, was man ihnen gesagt hat. Und da hat Ford hat auch mal irgendwann in seiner Fabrik einen Anfall bekommen und hat gesagt, das gibt's doch nicht. Warum haben wir hier immer noch Leute, die versuchen mitzudenken? Die sollen doch einfach nur tun. Und damit konnte man ganz prima ganz viel produzieren und zwar immer mehr vom Gleichen. Und diese Entwicklung ist ja nicht schlecht. Ne? Die hat uns diesen Wohlstand beschert, den wir heute haben. Nur ist jetzt heute ist nicht mehr so, also dies, als man so viel produziert hat, immer mehr vom Gleichen, da hatte man ja Märkte, die nachgefragt haben. Und da konnte man das, was man produziert hat, das haben einem die Leute einfach aus den Händen gerissen. Ist ja heute nicht mehr vorstellbar, dass man ein paar Wochen auf den Kühlschrank wartet oder ein paar Monate auf ein Auto.
Boah, es gibt Leute, die campieren im Hyde-Park vor den Händlern, bis das neue iPhone irgendwas rauskommt.
Ja, also das ist aber, ich denke, mehr so ein Luxusproblem, oder? Weil sie könnten ja nebendran auch ein anderes Telefon kaufen.
Also zugegebenermaßen passiert das jetzt nicht mehr so ganz so häufig. Also das ist in der Tat.
Vielleicht, seitdem es viele iPhones gibt, hat der Trend stark nachgelassen.
Ja, in der Tat. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Also wenn jemand jetzt den neuen Fernseher auf den Markt bringt, der muss sich schon ein bisschen anstrengen, dass das Ding verkauft wird. Und da können wir jetzt eigentlich alles an Konsumgütern durchgehen. Ja, da gehe ich mit, da hast du recht, ja.
Ja, und das heißt, also was wir heute sehen, ist ja Nachfrage nach individualisierten Produkten oder auch in jetzt im B2B-Bereich mit Nachfrage nach komplexen Lösungen, kann man eigentlich sagen. Weil das, was so von der Stange kommt, also Kühlschränke und andere Haushaltsgeräte, die produzieren wir heute nicht mehr in Deutschland. Mhm. Das heißt, in Deutschland haben wir eigentlich die Herausforderung, dass wir unsere Organisationen für den Umgang mit Komplexität optimieren müssten. Und das sind ganz andere Herausforderungen als eine Organisation, die für Effizienz optimiert ist.
Ah, der Herr Pfleging lässt grüßen. Jetzt, okay, lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich bin mir nicht sicher, ob das, wo, also die Idee, die ich der letzte Episode beschrieben habe, ob die wirklich New Work ist, weil da ging es, New Work ist sehr auf die Person bezogen, verstehe ich, also der Ansatz, diese Idee ist aber, ich nehme das gesamte mittlere Management raus, ich nehme das gesamte Controlling raus und ich lasse quasi schwarmintelligent die Mitarbeiter, die wirklich Wertschöpfung betreiben, die lasse ich ja sich selbst organisieren. Mhm. Was ist denn, wie können wir das denn nennen?
Na, du hast es ja schon gesagt, also wir haben selbstorganisierte Unternehmen oder manchmal auch im Kontext agile Unternehmen.
Agile Unternehmen hattest du beschrieben, also die Herkunft dieses Begriffes aus der IT-Entwicklung, aus der Softwareentwicklung. Also für die davon jetzt noch nie was gehört haben, Agile und Scrum sind da so Ideen, wie kriege ich Software schneller und vor allen Dingen besser raus an den Markt, weil Software halt einfach, ich würde sagen, das heutzutage komplexeste Ding ist, was wir als Menschheit produzieren. Also so ein riesengroßes Betriebssystem oder sowas, das besteht aus so viel Komplexität. Und auch so viele Abhängigkeiten, die kein Mensch mehr überblickt, das ist schon immer noch eine andere Nummer, als wenn jemand einen Kühlschrank baut. So, also von daher macht das schon Sinn.
Und ja, also da, und was man auch, warum man das gemacht hat, dass man mit Änderungen besser umgehen können wollte. Ja, also Änderungen, die dazu kamen während der Projektlaufzeit. Das war früher nicht, also nicht wirklich möglich. Da gab es zwar das Change Management, aber wenn ein Kunde kam, der eine Änderung wollte, dann war das immer ein Riesen-Act und ein Riesengeschrei. Nein, das haben sie nicht bestellt und im Vertrag steht was ganz was anderes. Mhm. Und da hat sich ja so eine Truppe mal zusammengefunden, die das Agile Manifest dann produziert hat und hat gesagt, es kann eigentlich nicht sein. Der Kunde ist ja derjenige, der das Produkt dann einsetzen möchte. Und wir müssen auch dem Kunden helfen, das bestmögliche Produkt für ihn zu entwickeln. Nur dann wird er das einsetzen.
Genau, und da hat sich dann ja der Wasserfall über dieses berühmte V-Modell eben hin zu dieser agilen Methode gedreht und gewandelt. Und was, ich meine, wir können ja, um mal ein bisschen vorzugreifen, wir können ja auch zwei plakative Beispiele bringen, wie wir mit alten Methoden neue Komplexität eben nicht beherrschen können. Die Oper in Hamburg und den Flughafen in Berlin, die laufen ja beide voll vor die Wand. Die werden ja nur noch mit wahnsinnigen Geldsummen halbwegs vor dem kompletten Scheitern gerettet, wobei ich glaube, es wäre wahrscheinlich bei beiden billiger gewesen, die einfach anzuzünden und Versicherungssummen zu kassieren.
Genau, mit dem Brandschutz war das ja nicht so, oder?
Das
ist erledigt gewesen.
Hätte wahrscheinlich sogar geklappt, genau. So, jetzt wieder zurück. Also ein agiles Unternehmen, die Idee von einem agilen Unternehmen habe ich jetzt verstanden, oder agile Unternehmensstrukturen sind die Antwort auf höhere Dynamik, höhere Komplexität am Markt und in den Produkten. Ist das so?
Richtig. Also das, man muss sich ein bisschen überlegen, wenn ich jetzt höhere Komplexität und höhere Dynamik am Markt habe, dann kann ich in diesen klassischen Unternehmensstrukturen, also die Hierarchien, wo ich Entscheidungen durch Hierarchien durchlaufen lasse, das wird zu träge. Ja, und das passiert auch was viele Führungskräfte vielleicht aus ihrem Alltag kennen. Wenn die Entscheidungen alle im Management getroffen werden, dann ist das Management überlastet. Und das dauert dann zu lange, bis Entscheidungen zurückgehen Richtung Kunde.
Also da gucken sich jetzt alle meine Hörer und ich dazu dich völlig fragend an und sagen, Anke, wovon sprichst du? Ja, genau. Wir kennen das ja alle, dass wir nach oben hin irgendwelche Vorlagen vorbereiten müssen, die dann also für uns ganz wichtig sind, die aber schlicht in 3 Wochen erst entschieden werden, weil in 3 Wochen wieder dieses, was auch immer das Gremium ist, sich dann eben trifft, welches die Entscheidung trifft. Ja, ich würde sagen, das ist absoluter Alltag. So, plus dann kommen diese Vorlagen gerne auch nochmal zurück, weil die Leute, die es entscheiden sollen, überhaupt nicht die Ahnung haben, um das entscheiden zu können. Also ja, qua Hierarchie schon, aber nicht qua Ahnung.
Ja, genau, dann geht das im Ping-Pong ein bisschen hin und her. Mhm. Wer kann das eigentlich besser entscheiden als diejenigen, die direkt den Kontakt mit dem Kunden haben? Oder diejenigen, die die fachliche Expertise haben? Das ist der Punkt Nummer 1. Also das eine, dass das sehr träge wird, hatten wir ja gerade schon, ne, bis die Entscheidung da rausgeht. Die Leute haben oft nicht die fachliche Kompetenz, diese Entscheidung zu treffen, weil sie viel zu weit von dieser Sache weg sind. Und das zweite ist, dass das ja keinerlei Wertschöpfung produziert. Also es ist eigentlich Abenteuerwertvernichtung, was wir da treiben in den Organisationen.
Abenteuerwertvernichtung. Okay, warte. Lass mich da mal einhaken. Wenn ich alle Entscheidungen von den ausführenden Organen, also brauchen wir nicht so theoretisch zu machen, wenn meine Fachleute alle Entscheidungen treffen, wie kriege ich das denn hin, dass jetzt meine Administratoren dann eben nicht das coolste Ding kaufen, sondern das Ding kaufen, was, ja, also aus meiner Ebene, 3 Ebenen weiter oben, angemessen ist, also weil es einfach viel billiger ist und nicht ganz so cool ist.
Ich muss dafür einen Rahmen schaffen. Ne? Zum einen ist es notwendig, dass alle wissen, wofür steht das Unternehmen eigentlich und wo wollen wir hin. Ja, also nur wenn ich irgendwie dieses Unternehmen auch ein Ziel ausrichten kann und das auch an die Leute transportiere, dann kann ich erwarten, dass sie Entscheidungen im Sinne des Unternehmens treffen. Dann brauche ich eine gewisse Transparenz, weil wenn keiner weiß, was es kostet und wie viel Geld wohin geht und rausgeht, ist es auch schwer, Entscheidungen zu treffen.
Absolut.
Und ich brauche einen Vertrauensvorschuss. Ne? Also ich muss den Leuten dann sagen, hört zu, ihr seid die Fachmänner dafür, ihr wisst, wo wir hinwollen, ihr wisst, wie wir stehen, auch finanziell. Und ich vertraue dir, dass du die für das Unternehmen beste Entscheidung treffen kannst und das auch tun wirst.
Das sind ja jetzt gleich zwei haarige Punkte, weil der erste haarige Punkt, ich meine, das ist ja, das hören meine lieben Hörer ja hier quasi in jeder dritten Episode oder so. Was ist die Vision deines Unternehmens? Und ich tüftel gerade in einem anderen Begriff, weil der Begriff Vision immer wieder gerne falsch verstanden wird. Und das braucht eine halbe Stunde, bis wir klar haben, dass wir das Gleiche meinten, nur eben andere Leute andere Begriffe nehmen. Das Wozu, was ist der Mehrwert von dem Unternehmen? Warum gibt es das Unternehmen? Was will der Kunde von dem Unternehmen? Die Frage ist ja schon mal die erste, die selten beantwortet wird.
Richtig.
Und der zweite Teil ist, wenn ich Transparenz im Unternehmen schaffe, dann wird ja, ob ich das jetzt bewusst so einsetze oder nicht, aber dann ist ja Herrschaftswissen weg. Dann müssen ja auf einmal alle Leute alle Zahlen sehen dürfen. Also das ist ja gefährlich. Also Unternehmen rücken die Zahlen ja nicht raus. Also du kannst ja froh sein, wenn du in einer AG arbeitest, dann kannst du dir einmal im Jahr so halbwegs rausinterpretieren aus diesem bunten Machwerk, wie es dem Laden gerade geht. Aber üblicherweise sind ja Unternehmen nicht so gestrickt, dass jeder weiß, wo welche Geldströme langlaufen. Das wären ja also die zwei schon mal, da müsst ihr schon mal den Grundfesten ja mindestens mal der Tradition sägen.
Ja, das ganz bestimmt. Aber wie kann ich denn erwarten, dass Menschen richtige Entscheidungen treffen, wenn sie die Grundlagen dafür nicht haben?
Ja, genau. Und das dreht ja andersrum. Wenn ich die gar nicht entscheiden lassen musste in der Vergangenheit, dann brauchte ich darüber gar nicht nachzudenken.
Richtig. In der Vergangenheit, also gehen wir wieder zurück, 30 Jahre, hat das ja auch super funktioniert. Ja? Da konntest du produzieren, was du willst. Einer hat das angesagt, der hat Pläne gemacht auf 5 Jahre und so wurde produziert. Und dann ging die Sache auf. Diese Situation, die treffen wir heute leider nicht mehr in den Unternehmen an.
Ja. Und ist das deines Erachtens der Treiber für die agile Transformation?
Ja, also ich denke, es gibt teilweise auch andere Treiber, wenn so eine agile Transformation von den Mitarbeitern gefordert wird, weil sie das irgendwo gesehen haben. Und es gibt auch eine große Fraktion, die sagt, wir müssen die Arbeit menschlicher gestalten und wir brauchen eine bessere Arbeitsumgebung und wir brauchen Sitzsäcke und Kaffeemaschinen und was weiß ich was alles. Ich denke, da muss man sehr aufpassen, weil ein Unternehmen hat einen Unternehmenszweck, ja, und ein Unternehmen muss einen Gewinn erwirtschaften, sonst hat es keine Existenzberechtigung. Und das heißt, ich muss diese agilen Methoden in den Kontext des Unternehmenszwecks bringen. Ja. Das ist aus meiner Sicht kein Selbstzweck.
Jetzt gucken wir uns doch mal ganz große Unternehmen an. Nehmen wir mal den Mercedes-Benz. Wenn ich so angucke, was die in, sagen wir mal, den letzten 20 Jahren, wo sie einmal die E-Klasse, quasi, da gab es ja ganze Fabriken, die oben in Bremen, wo sie 15 Jahre lang das gleiche Auto gebaut haben.
Ja.
Und vielleicht ist es sogar auch schon 30 Jahre her, da mögen mir jetzt die Fans der Marke unterm im Auditorium verzeihen. Und wenn ich jetzt sehe, was die heute treiben, die bringen ja quasi monatszack neue Modelle raus. Da wird dann irgendein Modell quasi, das gibt's dann ja quasi in allen Geschmacksrichtungen, also vom Cabrio angefangen über Coupé und irgendwie so ein Suff-Ding mit höheren Reifen und dis, das, dus. Das ist ja, da wird ja der Baukasten komplett ausgereizt und da ist jetzt Mercedes für mich nur das Extrembeispiel, weil die irgendwie für mich so sehr schnell aufgeholt haben.
Ja.
Ist so ein Daimler schon agil?
So ein Daimler ist im Moment noch nicht agil, aber ich habe das gerade letzte Woche gelesen, dass Daimler eine Offensive startet und sagt, wir kriegen Probleme, ja, wir kriegen keinen Nachwuchs mehr und wir müssen gucken, dass wir die Arbeit anders gestalten.
Jetzt hätten wir den nächsten Treiber, ne? Also der eine ist, die Märkte werden ja komplexer, also die Märkte werden zum einen kleiner, also gut, die Märkte werden eigentlich immer größer, nur es werden immer noch proportional mehr Anbieter strömen auf den Markt, weil es einfach immer einfacher wird, was anzubieten.
Ja, und immer mehr Varianten auf den Märkten.
Genau. Ja, also die Produkte werden vielfältiger, also die Kunden fragen vielfältiger nach.
Ja.
Da komme ich dann wahrscheinlich mit der Farbentscheidung des Herrn Ford nicht mehr allzu weit.
Genau, vermutlich.
der konnte das bringen. Der hat ganze Ländereien voll Fabriken gestellt, die exakt das gleiche Auto gebaut haben. Also exakt.
Und alle Schwarz, so war es doch, oder?
Ja, genau. Konntest alle Farben haben. Also, denk dir eine aus.
Hauptsache, sie ist schwarz.
Genau, dann kann ich liefern. Das ist der Teil. Und der dritte Teil eben, dass jetzt zunehmend die Arbeitnehmer anspruchsvoller werden. Jetzt würde ich ja mal sagen, also wir hier in Deutschland, wir haben ja, also wie soll ich sagen, mit Rohstoffen ist ja ein bisschen dünn hier bei uns. Mhm. Was wir haben, ist quasi unser sprichwörtliches ingeniöses Talent oder maschinenbauisches Talent. Das hört sich ja jetzt so an, also wenn das stimmt, ich bleibe immer noch so ein bisschen in der vorsichtigen Ecke, dann müssten doch die gesamte deutsche Wirtschaft langsam mal aufwachen und dringend agil werden. Passiert das oder verschlafen die gerade?
Es nimmt ganz stark zu, das muss man schon sagen. Es ist auch Industrie 4.0 und was wir in dem Kontext alles sehen, das wird auch so ein bisschen in die Ecke gerutscht. Da kommt irgendwas und da muss man anders arbeiten. Unterschwellig ist da schon vielen, denke ich, bewusst, dass sich was verändern muss. Nur kriegen es wenige zu fassen. Dass die Frage daran ist auch, wir müssen uns vielleicht an der Stelle noch mal ein bisschen tiefer einsteigen in so eine agile Transformation. Was unterscheidet denn so ein agiles, selbstverantwortliches Arbeiten von dem klassischen, wie wir das über die letzten Dekaden eigentlich kennengelernt haben? Und das ist ja, außer dass ich nun die Verantwortung oder dass ich sage, okay, ich gebe mal Vertrauen weg als Führungsperson, dass sich die Leute selbst organisieren können. Also ich habe so ein bisschen ein anderes Menschenbild. Ich sage nicht, eigentlich habe ich hier lauter Idioten, die unter mir arbeiten. Und wenn ich denen nicht sage, wer was wann wie machen muss, dann wird das nichts. Sondern ich nehme mich mal zurück und sage, Leute, ihr seid alle Fachexperten und ich vertraue euch, dass ihr euren Job gut machen könnt, wenn ich die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür schaffe. Das ist ja nun eine Sache. Das andere ist aber, dass ich versuche, dass die Menschen, die im Unternehmen sind, ihre Potenziale ins Unternehmen einbringen, und zwar zur Erfüllung des Unternehmenszwecks. Ja, das heißt, ich öffne die Unternehmen ein ganzes Stück weit, dass die ein bisschen menschlicher werden. Und das sehen wir übrigens auch, wenn wir so eine agile Transformation, nenne ich das, also wenn man ein Unternehmen umstellt auf solche agilen Arbeitsmethoden, wenn man das macht, dass es da häufig auch erstmal so ein bisschen scheppert, weil die Menschen plötzlich so nicht nur ihre guten Seiten zum Ausdruck bringen, sondern vielleicht auch die schlechten Seiten oder die etwas weniger guten Seiten. Ja, also das kommt dann häufig ja schon mal vor, dass sich da zwei in die Haare bekommen. Das ist nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Und das zeigt aber, dass das der Rahmen ist, den ich öffnen muss, weil nur wenn ich diese Reibung auch akzeptiere und damit umgehen kann, das so weit zu öffnen, dass die Potenziale wirklich eingebracht werden können, dann kann ich erwarten, dass wirkliche Innovation entsteht.
Ja, klar, weil ich dann nicht nur einen so einen Think Tank habe, wo die Leute in einem abgeschlossenen Raum denken müssen, dann schreibe ich R&D obendran und dann sind es 20 Mann. Nee, denn wenn ich das tatsächlich schaffe, dann kann ich, weiß nicht, 20, 30, 40.000 Köpfe anzapfen, also weil dann da ganz viel mehr Ideen rauskommen. Genau. Das muss ja nicht sein, das passiert dann sicherlich nicht, dass jeder, der eine Idee hat, auch in der Lage ist, diese Idee zum Produkt durchzuentwickeln. Dafür gibt es dann wieder die Research and Development Abteilung, macht schon Sinn.
Ja.
Nur die brauchen ja auch mal eine Inspiration. Das ist ja.
Genau, also das ist ja irgendwie, ich meine, man muss sich das mal vergegenwärtigen, was wir da eigentlich treiben, ne? Also wir nehmen 20 Mann und sagen, ihr seid R&D und jetzt mache ich euch hier noch einen schönen Raum, da setzt ihr euch rein und seid kreativ. Ja, und zwar, was weiß ich, von 12 bis 15 Uhr.
Und bitte. Ja, genau. Wieso, ihr habt doch jetzt eine Hängematte, haut rein.
Genau.
Kann das ein bisschen schneller gehen?
Genau. Und dann wundern wir uns, dass da nicht die riesen Innovationen rauskommen.
Ja, da mag schon was dran sein. Also ich versuche mich immer noch so ein bisschen im Skeptizismus zu halten, weil das alles, was ich jetzt so sehe, höre, lese und jetzt in den letzten Wochen habe ich so viel Zeug dazu gelesen, das ist unglaublich. Das ist halt, ja, das ist so schlüssig. Das ist, also, weil eben zum einen die Treiber sind klar, Märkte werden kleiner, Produkte werden komplexer. Der dritte Treiber hat man auch, dass die Mitarbeiter also gerade in Deutschland, wählerischer werden können. Ja, wir haben immer noch ein paar Top-Arbeitgeber, wo man nicht reinkommt. Also es sei denn, man ist irgendwie richtig gut, also ne, die Großen, so ein Audi oder so ein BMW. Ich glaube, BMW ist immer noch der beliebteste Arbeitgeber im Land. Mhm. Also die großen Automotives, natürlich. Und trotzdem besteht ja Deutschland aus so viel anderen Firmen als eben die großen 10 oder so. Wir haben ja eine unglaubliche Anzahl von Arbeitgebern hier im Land. Und dass die was tun müssen, das macht schon Sinn. Mhm. So, was mache ich jetzt mit der armen Führungskraft?
Was mache ich jetzt mit der armen Führungskraft? Ich spüre eigentlich die Führungskraft auch wieder der Wertschöpfung zu.
Oh, das war jetzt böse.
Ja, das war jetzt ganz böse. Also, schauen wir es uns mal an. Wenn wir uns mal die Management-Ebenen anschauen, die wir heute in den Unternehmen haben und auch mal ein bisschen Revue passieren lassen, vielleicht die letzten 10, 15 Jahre zurück, dann haben wir immer mehr und mehr Management aufgebaut. Ja, und es ist heute eigentlich faszinierend, wenn irgendwo was nicht funktioniert, dann brauche ich nicht etwa Leute, die direkt an der Wertschöpfung arbeiten, sondern ich brauche einen neuen Manager. Ja, also der Qualitätsmanager, der Risikomanager, der Innovationsmanager, der Performance-Manager. Ich weiß nicht, was wir alles managen können. Das sind alles eigentlich Positionen, die keine Wertschöpfung direkt erzeugen. Ja, also man jetzt muss ich mal.
Das tut ja schon ein bisschen weh, was du hier so loslässt.
Ich gebe es mal als Denkanstoß, ja, jetzt auch mal drüber nachzudenken, was von dem, was ich den lieben langen Tag beim Arbeiten mache, was ist eigentlich wertschöpfend?
Ja, und da schmeiße ich jetzt nicht den ersten Stein.
Sollst du auch gar nicht.
Weil wenn ich mir nur meinen immer wieder gerne und oft zitierten und meist gehassten lächerlichen Reisekostenabrechnungsprozess angucke, das passt ja auf keine Kuhhaut. Also da kostet ja, wenn ich das in Stunden hochrechne, meine Abrechnung mehr als ein Flug. Also das ist ja lächerlich. Jeder weiß es und alle sagen, oh, ist halt so.
Ja, und ja nicht nur deine, Olaf, sondern da sitzt ja noch irgendwie eine Reisekostenstelle, die das dann alles wieder kontrolliert und dir dreimal zurückschickt, weil du irgendwo was in der Spalte nicht richtig angekreuzt hast.
Ja, Mann, Sie haben abends eine Rechnung zum Essen gehen eingereicht. Ja, dann müssen wir Ihnen aber die 4,60 Euro vom Frühstück abziehen. Mhm. Ehrlich jetzt? Also, ich meine, echt jetzt? 4,60 Euro? Ich lasse mich ja verhauen, wenn ich das Ticket irgendwie, also wenn, ja, über dreistellige Beträge, fein, aber 4,60 Euro, ehrlich?
Aber das ist schön, dass wir jetzt gerade dieses Beispiel haben. Pass mal auf, der Erste, der so mit, der ganz Große, der mit Selbstorganisation experimentiert hat, war Semco in Brasilien, also der Prototyp für Selbstorganisation. Und die haben das im so 1980 rum schon gemacht. Und das fasziniert mich sehr, weil die haben für Reisekostenabrechnung haben die ein ganz einfaches Vorgehen. Du kannst dort alles ausgeben, was du möchtest. Ja, du kannst ja Champagner aufs Zimmer kommen lassen und du kannst First Class reisen. Allerdings wird alles, was du dort machst, ins Intranet gestellt und jeder deiner Kollegen kann sehen, was du ausgegeben hast.
Wie cool! Großes Kino! Ja, und so soll das sein. Und auf einmal gehen sie nämlich nicht alle, wie von irgendwelchen Controllern befürchtet und behauptet, reihenweise in Puff und kaufen sich und so weiter, sondern die machen das, was sie normalerweise auch machen, nämlich die Sachen, die sinnvoll sind. Mhm.
Also wenn man sie lässt, tun sie sinnvolle Dinge. Und je mehr man die Menschen versucht, irgendwie mit Prozessen und Vorgaben zu belasten, desto mehr versuchen sie, das auszureizen.
Ja, und dann kommt der Gegenbeispielsortierer durch. Du sagst mir, ich darf das nicht. Das wollen wir noch mal sehen.
Ja, hier steht, ich darf.
Genau, alternativ, irgendwann geht es ja dann auch in die Erbsenzählerei. Hier steht nicht, ich darf nicht.
Ja, da können wir uns dann auch schöne, nicht unbedingt wertschöpfende Diskussionen mit allen möglichen Leuten leisten.
Ja, in der Tat. Jetzt noch mal zurück zu den, jetzt habe ich eine Firma, die hat einen ganzen, diesen mittleren Managementstab. Also wir haben, nehmen wir mal ein optimistisches Beispiel. Wir haben eine Firma, die geführt wird von einer Einzelperson oder von einer Gruppe von Leuten. Mhm. Und diese Gruppe von Leuten hat ein deutlich artikuliertes und artikulierbares, klares Ziel, was sie mit diesem, mit dieser Firma erreichen wollen. Und das ist eins, wo wir nicht entweder schallend lachend vom Stuhl kippen oder weinen müssen, weil das heißt, ich will 3% mehr umsetzen, sondern ein richtiges Ziel, also eins, was dem Begriff auch wert ist.
Ja.
Die können die Idee transportieren, die sagen, das ist das, wofür wir stehen, das ist, wofür wir nicht stehen, alles gut. So, jetzt gibt es dazwischen so eine Schicht von, sagen wir mal eine Zahl, 20 sogenannte Manager in dieser mittleren Hierarchie, also unten angefangen von den Teamleitern, die Gruppenleiter, die Abteilungsleiter, was, wie auch immer das dann alles so heißt. Und jetzt habe ich unten die Heerscharen von Leuten, die dann tatsächlich die Arbeit verrichten. Mhm. Was mache ich jetzt, wenn dem Chef irgendwie auf einmal agil wird? Also was mache ich denn, was erzähle ich denn den 20 Führungskräften dazwischen?
Den 20 Führungskräften, denen sage ich, hurra, ihr könnt ab morgen wieder was Sinnvolles tun und müsst nicht mehr den ganzen Tag Papierkram und Reviews und Boards und Präsentationen und was weiß ich was alles veranstalten, sondern ihr könnt einen echten Beitrag zu diesem attraktiven Ziel, was wir für das Unternehmen haben, leisten. Und das kann sein, indem ich die anderen bei unterstütze, ihre Arbeit besser zu machen, Coaching, Fachexpertise weitergebe. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten oder eventuell die Innovationen, die dann entstehen, mitentwickle, mit an den Markt bringe. Also durchaus ja auch attraktivere Aufgaben als Reisekostenabrechnungen auszufüllen.
Das ist jetzt nicht so schwer. Aber spielen wir den mal. Brauche ich die denn noch oder kriegen die als Erste einen rosa Brief?
Gut, also wir müssen vielleicht ganz kurz unterscheiden, was man auch manchmal findet bei agilen Transformationen in größeren Unternehmen, sind Leute, die einfach lange gebraucht haben, um an irgendeine mittlere Führungsposition zu kommen, sich diesen Status erkämpft haben und einfach diesen Status leben wollen. Also die sind vielleicht so ein bisschen auf dem Ego-Trip, könnte man sagen.
Ja, oder auch froh, da angekommen zu sein, weil sie dann ganz lange gekratzbuckelt haben. Ja, ja.
Genau, also endlich da und jetzt endlich mein Einzelzimmer und meine Ruhe und jetzt bereite ich mich hier die nächsten 15 Jahre auf die Rente vor.
Furchtbarer Gedanke. Ja, machen wir weiter.
Genau, da wird es natürlich dann schwierig. Also das kann dann durchaus sein, dass so jemand dann auch das Unternehmen verlässt, wenn ich eine agile Transformation mache. Viele Führungskräfte aber sind heilfroh, wenn sie irgendwie wieder sinnvolle Sachen machen können, ja, wenn sie auch wirklich einen Beitrag leisten können und nicht versuchen, die ganze Zeit ihr Team irgendwie abzuschotten von der vielen Administration, die da von oben rein prasselt und dem Ausfüllen sämtlicher Berichte und Vorlagen fürs Controlling und was nicht alles.
Was ja ein Stück weit auch Teil des Problems ist, weil das, was die Führungskräfte brauchen an Informationen, holen sie sich über Dinge, die von den Ebenen darunter als Controlling wahrgenommen wird. Mhm. Weil sie einfach nicht mehr drin sind.
Ja.
So, also von daher, das ist ja nicht immer, dass alles, was da in Controlling kommt, böser Wille ist. Also vielleicht manchmal schon. Nur so im üblichen, also in dem Kollegenkreis, den ich so kenne und die Hörer, die so mir so schreiben, ist das halt nicht der Fall. Die sind schlicht und ergreifend 3 Ebenen drüber. Die haben überhaupt keine Ahnung mehr, was da unten läuft. Und dann kommt halt so eine Bitte, könnt ihr mir mal Freitagabend schicken, wie viele, und jetzt kommt irgendwas, gemacht wurden. Mhm. So, schwupp hast ein Controlling-Ding eingezogen.
Ja, das spricht ja auch gar nichts dagegen, wenn die Ebene, die da jetzt Freitagabend das unbedingt ausfüllen müsste, wenn die den Sinn dahinter erkennen würde und eventuell auch einen Beitrag zu einer sinnvollen Entscheidung leisten kann.
Oh ja.
Ja, dann könnte man die Leute ja vielleicht durchaus dazu auch gewinnen. Allerdings ist es so, dass ja ein Haufen reportet wird und das wenigste davon eigentlich genutzt wird. Ja, es ist ja auch häufig so, dass die Leute einfach damit beschäftigt sind, irgendwelche Berichte auszufüllen nach dem Motto, hoffentlich verschwinden sie schnell vom Schreibtisch mit Zahlen, mit denen eigentlich dann auch keiner was anfangen kann.
Okay, lass es nicht zu polemisch werden. So, jetzt haben wir diese, ich möchte ihn nicht Führungskräfte nennen, also diese Leute, die es dann quasi über mit Sitzfleisch nach in diesen Hierarchien irgendwie nach oben geschafft haben. Okay, lass uns über die nicht sprechen, das ist nicht meine Hörerschaft. Die hören keine Podcasts. Leute, die Podcasts hören, sind die, die Leistung zeigen können und wollen und Leistung gezeigt haben und damit erfolgreich sind. Das sind die, die meinen Podcast hören. Jetzt bin ich immer noch nicht komplett fein damit, dass dieses, also ist dieses Agile eine Bedrohung für diese Leute, für die Existenz dieser Leute? Die werden dann ja, ich spiele ihn jetzt mal ein bisschen pointiert, die werden dann ja nicht mehr gebraucht.
Sie werden in einer anderen Form gebraucht. Ne? Also ich brauche ja für ein erfolgreiches Unternehmen brauche ich gute Mitarbeiter. Ja, und ich brauche Leute, die pfiffig sind und die auch jetzt, gerade wenn es Führungskräfte sind, die auch Strategien entwickeln können, die irgendwie ein Gefühl dafür auch entwickeln können, wo geht der Markt hin. Da gibt es viele, viele Aufgaben, die eigentlich sinnvoller wären als das Ausfüllen von Berichten, mit denen dann nichts weiter gemacht wird. Und was du jetzt gefragt hast, ist es eine Bedrohung? Das wird wahrscheinlich jeder ein bisschen anders wahrnehmen. Ich würde jetzt, wenn es mich betreffen würde, es als Chance wahrnehmen.
Jetzt sind wir, glaube ich, an dem Punkt, wo du dich mal vorstellst. Was tust du denn so, dass du diese Insights in solche Transformationen hast?
Was tue ich denn so? Ich begleite agile Transformationen. Das heißt, ich unterstütze Unternehmen dabei, von ihrem Status quo, wo sie jetzt stehen, in so eine selbstorganisierte agile Organisation sich umzuwandeln. Und vielleicht möchtest du jetzt wissen, wie komme ich auf die Idee oder warum macht man sowas?
Ja, genau, da haben wir jetzt ja, da, ich glaube, den haben wir jetzt schon so ein bisschen durchgekaut. Für mich wäre viel eher die Frage, was sind denn die Leute, die dich beauftragen? Also wer kommt denn zu dir und sagt, Frau Heines, machen Sie uns mal agil?
Das ist ein bisschen unterschiedlich. Das sind manchmal Bereichsleiter in größeren Unternehmen, die sagen, bei uns das knirscht hier und da geht nicht wirklich was voran, aber ich will jetzt mit meinem Bereich mal den Schritt wagen und will auch so ein bisschen ein Zeichen setzen und dann nehmen wir die anderen einfach mit. Ja, also wir hier so in der Art und Weise, das kann nicht weitergehen, wir machen jetzt mal was.
Das ist dann der eine Bereichsleiter, der seine, weiß nicht, 50 Leute führt.
Genau.
Und der macht in Eigenregie die gesamten Hierarchieebenen weg und sagt so, wir sind jetzt, also mit allem, was dazugehört, der macht dann eine agile Transformation im kleinen Stil.
So ähnlich. Also er fängt nicht damit an, dass er die ganzen Hierarchieebenen wegmacht, denn im Rahmen der Transformation braucht man die Führungskräfte. Ja, das funktioniert ja nicht, wenn du jetzt heute sagst, gut, ab nächste Woche Montag arbeiten wir alle selbst organisiert.
Nee, so einfach wird es nicht
gehen. Und ich komme dann nicht mehr. Weil da braucht man keine Führungskräfte mehr, sondern die Führungskräfte braucht man sehr wohl, um überhaupt die Menschen im Unternehmen in die Lage zu versetzen, selbst organisiert arbeiten zu können, also auch an den Rahmenbedingungen zu arbeiten. Und das macht man dann in so einem Bereich. Also man guckt mal, wo ist man jetzt, darauf baut man auf und dann fängt man diese agile Transformation an. Und das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, wie man so ein SAP einführt oder neues Prozessframework definiert. Ja, also da kommt einer, macht eine Analyse, macht dann einen Plan und den setzen wir um und dann sind wir da. Nee, also ich meine, das kam schon so ein bisschen raus. Das hat was damit zu tun, wie die Menschen sich im Unternehmen verhalten. Ja, also man arbeitet ja wirklich mit den Menschen und die Haltung der Menschen verändert sich. Und das braucht ein bisschen Zeit und da sind die Führungskräfte ganz stark gefragt, diesen Prozess zu begleiten und sich dann auch langsam überflüssig zu machen. Der Führung, also der klassischen Führung, ja, nicht im Sinne der Aufgaben, die dort im Unternehmen zu tun sind. Und das heißt, da hat man auch so einen Transformationsprozess. Ne? Das heißt, ich habe Zeit auch zu gucken, wo kann ich mich wertschöpfend einbringen im Unternehmen? Was macht mir selbst denn auch Spaß? Ja, wo finde ich denn Freude bei der Arbeit und leiste einen wirklichen Beitrag zur Erfüllung dieses Unternehmenszwecks? Den hatten wir ja vorausgesetzt, dass der bekannt ist. Ne?
Das ist ja. Den muss ich auch voraussetzen. Mhm. Sonst ist, genau. Mhm.
Genau, und das ist übrigens eine der Sachen bei der Einführung von Selbstorganisation, ne? Wenn ich, kann man sich ja gut vorstellen, also wenn ich nun den Unternehmenszweck nicht definieren kann und den Sinn des Unternehmens auch nicht, dann ist blöd mit Selbstorganisation, weil wenn jeder was anderes da rein interpretiert, dann wird das nicht funktionieren.
Ja.
Ja, und das ist vielleicht auch mit ein Grund, warum diese Unternehmen so erfolgreich sind, ne? Weil die wissen, was sie wollen und wo sie hinwollen. Und dann geht die ganze Mannschaft dorthin.
Ja, genau. Und das vielleicht würde das sogar klappen, wenn es nicht agil wäre. Wobei, ja, es macht schon Sinn zu sagen, die Vorteile von dieser agilen Transformation oder von einem agilen Unternehmen überwiegen offensichtlich eine Hierarchie, sofern ich denn eben mit diesen drei Randbedingungen unterwegs bin. Also das heißt also, ein kleiner werdender Markt, ein komplexeres Produkt und immer weniger Mitarbeiter oder anspruchsvollere Mitarbeiter. Weil wir sind ja alle gewohnt, mittlerweile drüber nachzudenken, was wir tun. Es ist ja nicht mehr so, dass wir wie vor 150 Jahren nach Preußens Gloria einfach ohne zu fragen einfach in die Weltkriege gestolpert sind. Das hat sich ja dann doch Gott sei Dank ein bisschen geändert. So, wow, beeindruckend. Klappt das?
Ja, das klappt sehr gut. Du hast ein paar Beispiele ja schon erwähnt aus dem Film von deiner letzten Session und es gibt auch das ganz, ganz nah zum Anfassen. Also es gibt ja Unternehmen, mit denen ich arbeite, die diese agile Transformation durchlaufen haben.
Und die haben die erfolgreich durchlaufen?
Die haben die richtig erfolgreich durchlaufen, ja, und haben dann innerhalb dieser Transformation quasi ihr Unternehmen neu erfunden.
Ah, komm, jetzt lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster und jetzt können wir uns mal mit einem unterhalten?
Ja, klar. Also echt? Lass uns einen fragen und lass uns mit dem unterhalten. Also ich denke schon, die Leute teilen das Wissen normalerweise sehr gern.
Ja, ich glaube, das wäre jetzt ein schöner, also zugegebenermaßen, liebe Hörer, ich merke auch, was ich hier gerade tue, 3 Folgen zum gleichen Thema. Nur, ich hoffe, es geht Ihnen so ähnlich wie mir. Das ist alles sehr erhellend und auch sehr verstörend im positiven Sinne, also im wirklich positivsten Sinne, weil hier so ein bisschen unter das Brennglas kommt, was ich die ganze Zeit erzähle. Dass eben dieses ganze hierarchische und Geheimwissen, das ist alles so von vorvorgestern, das funktioniert heute nicht mehr. Und diese agile Transformation bringt das alles so ein bisschen, für mich so ein bisschen puzzelt das sehr schön zusammen. So.
Ich würde dann nur vorschlagen, Olaf, wenn wir jemanden fragen, dann lass uns einen Geschäftsführer fragen, weil du hast vorhin gefragt, wer macht denn so eine agile Transformation? Wir waren bei den Bereichsleitern so ein bisschen hängen geblieben, aber das andere sind natürlich kleinere Unternehmen, wo die Geschäftsführung das dann beauftragt.
Ja? Oh ja. Oh ja, dann hören wir das einmal von ganz oben. Ja, das ist gut. Okay. Wow. Ja, schön. Okay. Anke, ich würde sagen, damit lassen wir es heute dann mal bewenden. Dann sprechen wir nächste Woche mit einem Geschäftsführer, der agil sich transformiert hat. Also nicht sich, aber sein Unternehmen agil transformiert hat.
Mhm, klar.
Prima, dann sage ich dir vielen, vielen Dank für die Zeit heute.
Ja, gern.
Hab eine wunderschöne Woche.
Das Gleiche für dich.
Anke, Dankeschön, wir hören uns nächste Woche wieder.
Für die Zuhörer natürlich auch.
Genau, mach's gut, tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörer, jetzt... Sie sehen schon, das ist hier alles ein bisschen improvisiert quasi, dass wir das Ganze jetzt mit einem Interview abschließen, war nicht so geplant. Finde ich aber gut, dass wir das machen können. Hören Sie also ja nächste Woche wieder rein, wenn wir uns mit einem, und ich kenne den Namen noch nicht, Geschäftsführer unterhalten, der sein Unternehmen agil transformiert hat, wo Anke Heines den Prozess mit begleitet hat, ja, und der uns dann mal von seinen Ergebnissen berichten wird. Bleibt mir nichts weiter zu sagen als Dankeschön und haben Sie eine agile Woche. Tschüss, bis nächste Woche. Ihr Olaf Dammann.
Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-führen.de mit ihm zu diskutieren. Und natürlich freut er sich auch über Ihre positive Bewertung der Episode auf iTunes.